Musiker, Macher, Meinungen.
FluxFM Spreeblick Spezial mit Johnny Häusler, die 200. Sendung.
Republika, Netzgemüse, Plan B und Berliner Schnauze. Was wäre FluxFM Spreeblick ohne Johnny Häusler? Seit 2012 schnappt sich Johnny jede Woche Gäste und unterhält sich mit ihnen vorm Mikro. Mit Inga Humpe, Caroline Emke, der Antilopengang, mit Stefan Niggemeier, Sascha Lobo oder Tom Tickwer ging's um Themen wie Musik, Kino, Politik und Popkultur. Diese Woche feiern Johnny Häusler und FluxFM Spreeblick Jubiläum. Zum 200. Mal findet das kleine Kamingespräch statt. Mit den Musikerinnen Judith Holofernes und Cat Frankie spricht Johnny Häusler heute im Fluxbau.
FluxFM Spreeblick, zum ersten Mal live! Hey! Oh, wie schön! Ich muss sagen, was ich immer sage, FluxFM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12, am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr. Und jetzt sitze ich hier vor 60 Menschen ungefähr im Fluxbau und ihr seht genau aus, wie ich euch mir vorstelle immer. Also wenn ich so im Radio sitze, wir haben oben bei Flux so ein kleines Studio und da sitze ich dann mit den Gästen und dann denke ich mal so, wer hört da jetzt zu und stelle mir mal so gut aussehende Menschen vor. Das ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Gleich könnt ihr unsere Gäste begrüßen. Mein Name ist Johnny Häusler. Schön, dass ihr da seid. Erstmal herzlich willkommen, Cat Frankie, Judith Holofernes.
Dankeschön. Hi. Guten Abend.
Als wir Verena und ich und die Redaktion überlegt haben, wen laden wir denn ein zu dieser 200. Sendung, haben wir irgendwann gesagt, wir haben noch nicht so richtig die Quote erreicht irgendwie, lass uns mal eine Frau einladen. Dann habe ich gesagt, nee, wir laden zwei Frauen ein und dann haben die gesagt, wen findest du denn im Moment am tollsten? Judith, du warst schon mal da. Habe ich gesagt, Judith war super und muss ich zugeben, noch gar nicht, also erst vor ein paar Monaten entdeckt habe, ist Cat Frankie und die würde ich total gerne in der Sendung haben und jetzt ist sie hier und dann haben wir gesagt, dann fragen wir sie doch beide. Und haben sie eingeladen. Kennt ihr euch?
Wir kennen uns vom immer uns treffen bei irgendwelchen tollen Konzerten von anderen Leuten und kurz in die Arme fallen und dramatisch wieder trennen.
Ja, genau das.
Aber so weit seid ihr schon?
Ja, seit ein paar Jahren schon.
Okay. Ja. Ich habe gedacht, ich glaube, es funktioniert, weil ihr beide großartige Künstlerinnen seid, aber dann auch wieder sehr unterschiedliche Sachen macht. Und ich glaube, das kann vielleicht spannend sein, eure Meinung zu verschiedenen Sachen zu hören. Ich möchte natürlich gleich auch Songs spielen. Wir haben von Judith die ganz neue Single da, die noch niemand gehört hat. Ich glaube, wir sind die Ersten, die es im Radio spielen. Und werden bestimmt auch ein bisschen über die Stadt reden. Cat ist jetzt, ich meine, musst dich nicht mehr fragen. Du bist ja aus Australien hergekommen, weil es sind inzwischen, glaube ich, 13, 14 Jahre oder so. Eigentlich bist du Berlinerin, ne?
Quasi. Also ich bin seit 12 Jahren hier.
Okay, 12.
Ja. Also, ja, vielleicht.
Wo wohnst du? In welchem Bezirk?
Prenzlauer Berg.
Was gibt's da zu lachen?
Ja, Sie wissen doch.
War das der erste Bezirk, in den du gezogen bist, als du hergekommen bist? Nee.
Kreuzberg, natürlich.
Ist immer so natürlich alles. Ja, klar. Wenn man
also alle anfangen in Kreuzberg an.
Und ist das so?
Ja, und dann ist man ein bisschen älter geworden. Ah, du bist in Kreuzberg geblieben.
Nee, ich bin in Kreuzberg geboren und dann aber nach Freiburg umgetopft worden und sehr lange in Freiburg gewesen.
Aha.
Ja, frag meine Mutter.
Was hat deine Mutter nach Freiburg gezogen?
Das hat man damals so gemacht, wenn man so kränkliche Würmchenkinder hatte mit vielen Allergien und so, dann dachte man, die Kinder müssen ins Grüne. Und Freiburg war trotzdem irgendwie so relativ links und das,
okay.
Also in meiner Klasse in Freiburg waren 6 Berliner Kinder.
Okay.
Ja, es war kollektiv und dann haben die irgendwann alle gemerkt, dass Freiburg ganz krass ungesundes Klima hat. Das ist irgendwie die Ozonwerte sind.
Die Zahnärzte Amalgam spritzen und.
Das ist, weil das so ein Kessel ist und da immer der Föhn reinpfeift und so. Das, ist alles schlimmer geworden dort. Alle Allergien und so.
Warst du schon mal in Freiburg?
Warst du schon mal in Freiburg? Ja, ich war schon ein paar Mal in Freiburg. Ich finde es total schön.
Es ist total süß.
Ist auch eine Studentenstadt, ne? Da kann man gut Konzerte spielen wahrscheinlich.
Ja. Ich bin auf jeden Fall auf dem Rückweg von Freiburg an den Bersarinplatz gezogen. Weil ich es nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Aber du hast gesagt, dein so kränkliche Kinder. War das bei euch so? Wie viele Geschwister hast denn du?
Nee, ich habe 2 Halbbrüder, aber das waren so gesunde Cornflakes-Kinder, die sind auf dem Land groß geworden. Ich war so, weiß ich nicht, ich glaube so, wie man sich als aufgeräumter Freiburger das kränkliche Berliner Kind vorgestellt hätte.
Und wie ist das Sydney-Vorstadtkind aufgewachsen?
Ja, also es ist warm und schön und gibt's viel Platz. Und ja.
Ich habe ja immer gesagt, Koala? Dass wenn...
Ja, Koala Bears, überall, Kangaroos.
Surfen die ganze Zeit. Surfen
jeden Tag, habe ich gesurft.
Ja.
Weiße so Haie.
Ja, genau.
Haie, alles.
Ja, und früher war ich blond.
Ja.
Ja.
Es gibt ja, es gibt diese Theorie, die ich habe, dass man 2 Winter überstehen muss und dann fängt man an, Berlin richtig zu lieben. Ich glaube, wenn man diese Winter überstanden hat, die sind schon brutal in Berlin, oder?
Ja, es hat vielleicht 8 oder 9.
Eigentlich bist du erst letztes Jahr so richtig
angekommen. Ja, seit letztes Jahr fühle ich mich wohl. Ja, endlich.
Meine ergänzende Theorie, also die widerspricht sich nicht, ist, dass die depressiven Berliner immer die sind, die U-Bahn fahren müssen. Also ich glaube, dass das wirklich stimmt. Ich glaube, alle Leute, die in ihrem Kiez arbeiten und da nie raus müssen, ne, ohne freiwillig zu wollen, die sind glücklich und finden Berlin total geil. Und die Leute, die jeden Tag U-Bahn fahren, finden Berlin ganz schlimm.
Ist die U-Bahn so frustrierend?
Weiß ich nicht. Also, ja, oder S-Bahn. S-Bahn gilt auch. Busfahren gilt auch.
Ich habe neulich einen spannenden Satz gehört von unserem älteren Sohn, der ist jetzt, der ist fast 18. Und der kam irgendwie und sagte, Samstag kommt 1 oder 2 nach Hause, was natürlich irgendwie völlig okay ist. Ich meine, ich war mit 14 so lange weg, das ist schon echt ein bisschen krass. Aber trotzdem habe ich gesagt, wie kommst du nach Hause? Wir geben ihm dann immer 10er, dass er wenigstens ins Taxi steigen kann oder so. Weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, so am Wochenende 1, 2 in der U-Bahn. Und so, der U-Bahn finde ich völlig okay, weil da sind Kameras. Das fand ich echt eine krasse Aussage. Also nee, wirklich, da muss man mal drüber nachdenken. Wir stehen hier, keine Kameras. Und der sagte, okay, wenn da irgendwas ist, dann der fühlt sich wirklich sicherer.
Dann sieht es wenigstens jemand.
Vielleicht, später. Ja. Später. Ich war sehr überrascht von der Aussage. Komm, wir hören mal ein bisschen Musik und zwar fangen wir natürlich an mit Songs von euch. Judith, wollen wir deinen neuen Song gleich am Anfang hören? Ja, ne?
Ich hab den noch nie laut gehört.
Okay, dann machen wir den aber auch mal laut. Hier steht Titel 7. Aber der Song heißt Ich bin das Chaos, ne?
Ja.
Ist der Titeltrack vom im März erscheinenden neuen Album von Judith Holofernes.
Du krasser Typ.
Ich bin das Chaos, absolut brandneue und zuerst mal gehörte Single von Judith Holofernes.
Jetzt bin ich ganz verlegen.
Danke, dass du die mitgebracht hast. Haben wir hier gerade noch...
Ich habe gerade meine CD in die Hand gedrückt gekriegt. Hier oben, so ganz nebenbei. So, hier, guck mal. Ja.
Das ist, es ist schon immer ein besonderer Moment, oder?
Das ist furchteinflößend. Ich habe da auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Als ich hierher gekommen bin. Ja klar, bringen wir mit. Krass, das haben meine meisten Freunde noch nicht gehört. Ehrlich, ich glaube, den Song hat meine beste Freundin gehört.
Okay.
Danke.
So ein Applausometer. Wir hören jetzt das ganze Album durch und dann so, naja. Wie ist das für dich, Kat, wenn du, ist so ein Album, ist was Haptisches, wenn ihr im Studio wart und ihr macht ein Album, egal ob mit Band oder als Solokünstlerin, ist es wichtig, dann das nochmal haptisch in der Hand zu haben, so als Manifestation?
Für mich vielleicht nicht, eigentlich. Mhm. Weil ich glaube für mich, also wenn das Lied ist aufgenommen, ist es fertig und dann denke ich an die Konzerte und der Tour und so. Und ja, vielleicht, ja, es ist schön als Objekt zu bekommen, aber ja, für mich, ja, ich denke eigentlich nicht so viel darüber. Eigentlich. Also
Das heißt, es wäre für dich auch okay, wenn du weißt, das ist jetzt online, man kann es hören. Und
ja, also, okay. Ja, also für mich bedeutet es vielleicht nicht so viel, außer dass es da ist, erhältlich ist für Leute, das zu hören. Und das ist, was dieser Schritt bedeutet. Mhm. Ja, es ist jetzt da für andere Leute.
Du hast dich aber schon gerade gefreut, ne?
Ja, ich finde das cool und beeindruckend. Ich habe viel darüber nachgedacht in der letzten Zeit, wie viel freier ich arbeiten könnte, wenn ich nicht so am Albumformat hängen würde. Ja. Ich hänge aber noch sehr daran. Aber eigentlich würde ich da gerne hinkommen. Ich finde das großartig, weil mich das eigentlich total stört, dass das immer so eruptiv ist, wie wir arbeiten. Ne? Also, dass man irgendwie ein Jahr lang schreibt, ein Jahr lang aufnimmt, ein halbes Jahr lang vorbereitet und dann kommt die Platte erst raus und eigentlich geht es ja dann erst richtig los. Mhm. Und wenn ich das dann höre, dass Leute, weiß ich nicht, Amanda Palmer irgendwie einfach immer einen Song hochstellt und dass man vor allem, ich finde es auch, ich mache zum Beispiel total gerne Videos, wir haben uns vorhin über Videos unterhalten, aber wie viel schöner wäre das, wenn man Videos dann machen würde, wenn einem die Ideen dazu einfallen. Und das so los, ne, also, weil so ist es ja so, dass man immer alles gleichzeitig machen muss. Also, ich finde Videos machen ganz toll, aber natürlich nicht unbedingt, während ich die Tour vorbereite und schon die ersten Interviews gebe und mich aber gerade noch mit dem Tracklisting von dem Album beschäftige. Und ich finde, also, ich fände das toll, aber ich hänge wahnsinnig dran.
Ihr habt trotzdem den Eindruck, dass das ja aufbröselt. Also, dass man diesen Turnus, ich meine, der macht natürlich Sinn, weil man sich ja auch nicht zerteilen kann. Und deswegen muss man natürlich diese Promo-Runden machen und dann kommt das Album, dann kommt die Tour oder so. Eigentlich wäre es ja aber viel schöner für eine Künstlerin oder einen Künstler, dass man Songs veröffentlicht, wann immer man die Idee hatte oder Videos veröffentlicht.
Genau.
Wenn es auch ganz frisch ist, also wenn ich was aufgenommen habe, ist bei mir genauso, dann soll das eigentlich raus.
Ja.
Mich stört das immer, wie lange das dauert. Das dauert alles so wahnsinnig.
Und dann man
lange.
Ist so fokussiert auf dem Produkt.
Ja, genau.
Und nicht mehr auf das Musik.
Genau.
Ja, und das ist auch irgendwie ein bisschen komisch, weil also wir schreiben Lieder und singen, aber dann 6 Monate lang muss man nur Promo machen und an CD-Verkauf denken und so.
Ja, das wäre so ein bisschen kontinuierlich. Also man hätte mehr so ein kontinuierliches Künstlerleben, ne? Wenn man einfach immer machen, rausbringen. Ich finde das total attraktiv.
Und ich habe immer den Eindruck, in den 60ern war das eigentlich so.
Ja.
Als Künstler eigentlich die von den Singles gelebt haben, also eigentlich Songs rausgebracht haben. Und also selbst in den 70ern, ich weiß noch, als ich so angefangen habe, Alben zu kaufen, war das längst nicht so, dass dann da alle Singles drauf waren, sondern die Künstler haben zwischenzeitlich Songs rausgebracht und dann kam das Album.
Ja.
Und es hieß nicht, dass alle Songs davor auch da drauf waren. Das hat sich dann irgendwann eingependelt, weil man gesagt hat, wir kaufen den Scheiß nochmal. Irgendwie, ist so. Aber eigentlich wäre es total nett, immer diese Songs zu haben. Ich habe den Eindruck, dass Hip-Hop schon so funktioniert.
Ja, ich meine, auch Drake funktioniert so. Also machen diese Formate sind ja nicht mehr so bindend. Ich finde nur schade, das Einzige, was man dann halt nicht mehr machen kann, ist, dass man so größere Geschichten erzählt. Also wenn man das Album völlig aufgibt, dann kann man halt nicht mehr sagen, man hat 11 Songs, die schon irgendwie geschlossen eine Geschichte erzählen oder weiß ich nicht, wie ein Episodenfilm oder so.
Ich bin das Chaos ist ja auch der Albumtitel. Ist das eine geschlossene Geschichte?
Also geschlossen nicht, aber so ein bisschen... stärker als auf vielleicht allen Alben vorher habe ich das Gefühl, dass die Sachen miteinander sprechen oder dass es wie so ein kleines Musical ist oder wie so ein Episodenfilm, aber wo sich die Charaktere nicht unbedingt treffen müssten, sondern halt so Jim Jarmusch-mäßig aneinander im Café vorbeilaufen oder so. Aber die könnten schon fast alle in der gleichen Welt leben und ich habe auch das Gefühl, dass es so immer die gleichen Sachen so ein bisschen umkreist, mal sehr gut gelaunt und mal... nicht so doll gut gelaunt.
Bei dir, Album, konntet ihr jetzt nicht sehen am Radio. Ist bei dir das Albumformat wichtig? Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, du findest es eigentlich prima, wenn man die Sachen so raushaut. Das heißt, steht der Song immer alleine für sich oder findest du das Konzeptalbum auch noch wichtig?
Nee, also für mich ist jedes Lied ein Einzelstück. Mhm. Also die sind gar nicht verbindet. Vielleicht mit dem Sound und so, natürlich. Mhm. Aber ich habe keine Dramaturgie
oder, okay, oder sowas von ausgedacht.
Also soundmäßig bestimmt. Du hast ja ganz, du machst ja auch diese mit so Loop-Geräten, also mit eigener Stimme, yeah, und so. Und dann gibt es halt mit Band eher und diese Kollaboration. Und wenn wir schon über deine Musik reden, ich würde natürlich auch gerne When You're Near to Me so spielen, machen wir auch bestimmt noch. Aber verdammt, wo habe ich denn jetzt Verpackung? Nee, falsch. Drop.
Oh. Einkaufsliste.
Einkaufsliste.
Steuer.
Fuck, wo habe ich denn das? Ach da, Spreeweg 200.
Holiday Photos.
Mach mal die anderen Ordner alle zu. Wer weiß, was da noch zu sehen ist. Für alle am Radio, ich durchforste gerade live meine Ordnerstruktur.
Also von hier?
Ich würde von Cat, von dir, von Kioma gerne Black mal angucken.
Ah.
Ah, geil, Video.
Genau, wir gucken uns mal zusammen Video an. Sind Menschen unter 18 hier? Es ist schon ein bisschen, ich finde es...
Ja.
Du kannst ja hinterher was dazu sagen. Das Video gucken wir jetzt ganz durch, okay?
Okay.
Frau Frankie, wir müssen darüber reden. Das Schlimme ist, der Fahrer sieht aus wie ein guter Freund von uns.
Oh,
ja, und ich fand es echt scheiße, dass du ihn erschossen hast. Du musst ein bisschen was erzählen zu dem Video, glaube ich. Das ist schon...
Ja, Action-Video, Quentin Tarantino-mäßig. Ja, also Chris, der Sänger, also das ist Kioma und das ist ein Band, das ich, also ich produziere und Co-Writing mache. Und Chris, der Sänger, wollte ein Video, das war ein bisschen wie Taxi Driver, wo er, ich glaube, er wollte irgendeine Prostituierte retten und jemanden schießen.
Und du hast Taxi Driver nie gesehen? Nein.
Ja, also es ist sehr lange her.
Okay.
Ja. Und wir dachten, vielleicht wird es ein bisschen schwer, sowas zu machen. Und dann habe ich und Aviv, der Regisseur, angedacht, dass vielleicht machen wir ein Heist-Film. Und ja, dann haben wir Autocar gefunden, totale geile Schauspieler. Und einfach, also bei mir improvisiert und so. Und dann haben wir es ja endlich... also in der Mitte des Nachts in Rummelsberg gedreht.
Ich habe mich immer gefragt, was die Nachbarn gedacht haben müssen, wenn die aus dem Fenster geguckt haben.
Ja, es gab eine Frau, also wir waren, also diese Szene, wo er im, mit einem Baseballbat geschlagen hat, also wir waren in einer Alleyway, in der Mitte, in the middle of nowhere, und gab's eine sehr süße Frau, sie da wohnt, also es ist total komisch, wohnt niemand da, gibt's nur ein paar Häuser. Und diese alte Frau kam zu uns und wollte checken, was los war. Aber dann, also es war irgendwie komisch. Aber dann war sie war total süß und eigentlich hat uns geholfen. Wir haben ein paar Dinge gebraucht und hat sie die ausgeliehen. Und also, ja, also es war total Fan von uns geworden, weil niemand sonst wird da passieren. Es war, ja.
Interessant. Ach, und dann erschießen die sie den. Ah, ja, das ist ja, ja schön.
Ja, echt interessant. Ja.
Die jungen Leute, so kreativ.
Also das ist jetzt im Radio schwer, ihr müsst den Song euch, das Video zum Song angucken dann, aber es endet mit zwei toten Männern.
Finde ich aber schön, wie doll du auf Radio scheißt.
Ne? Ja, ne?
Also gerade, naja. Wir gucken erstmal ein Video.
Ja. Hey, Flux selber im Spreeblick, gucken wir mal ein Video. Wir gucken gleich noch ein Video von dir. Also hey. So ist nicht. Das Tolle ist, ihr habt mir beide, glaube ich, so um die 10 Songs geschickt, die ihr in der Sendung gerne hören würdet, werden wir nie schaffen. Aber so tolle Songs. Also ich, die Playlist ist im Grunde genommen von euch und die stelle ich auch gerne nachher auf Spotify, so dass sie jeder sehen kann. Und dann könnt ihr mal gucken, was ihr nicht gehört habt. Guck mal hier, see what your friends are playing. Find friends. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ja, aber es ist schon heftig. Aber du hast gerade gesagt, das waren zwei tolle Schauspieler und du hast improvisiert. Aber ohne jetzt Honig ums Maul schmieren zu wollen, das sah jetzt so aus, als ob dir das schon auch Spaß macht, das Schauspielen.
Ja, also ist total, also ich mag das total. Dieses Machen mit dem Erstkameratyp, zweite Kameratyp, Grip muss man finden. Auto, also in diesem Video gibt es ein Auto, man muss es aus, alles, alles. Versicherung, es ist ziemlich viel Arbeit.
Dann kannst du uns ja auch endlich mal sagen, was Grip heißt.
Also der
da steht Grip. Immer Grip. So, hey,
also
okay.
Zum Beispiel, bei diesem Video hatten wir einen Grip und der Grip war der Typ, der der Kamera auf den Hauben des Autos attached,
was ist das Wort? Ja.
Befestigt.
Befestigt hat, genau.
Befestigt.
Ja, und er hat alle diese Sachen gemacht. Also,
okay.
Befestigung.
Befestigungstyp.
Befestigungstyp, können wir sagen. Ja.
Ist die englische Sprache dann doch ein bisschen besser, ne? Was heißt bei euch Befestigungstyp? Grip.
Aber was ist denn ein Rigger? Es gibt doch auch noch Rigger.
Stimmt,
beim
Rigger
Film.
Ist eigentlich, ich glaube, das ist der, der.
Rigger. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist der Typ, der Lighting rigged macht. Also die Leute, was hängt und so. Also, weiß man das?
Hänger.
Ist so?
Ja, ist so.
Ja, gut. Beleuchter.
Ah, sehr gut.
Ja.
So, Filmleute sitzen jetzt am Radio und denken so, oh, Alter.
Amateure.
Aber Judith, du drehst auch gerne Videos.
Ich drehe sehr gerne Videos. Ich habe tatsächlich das, dass ich so die ganze Produktion im Griff hatte, auch nur einmal gemacht, bei dem Video zu Ein leichtes Schwert, weil das sehr übersichtlich war auch so, ne? Also das war tatsächlich ich in dem Pferd, also da habe ich so ein Umhängepferd um und laufe mit dem Umhängepferd durch Berlin. Das Umhängepferd war sehr schwer. Sehr, sehr schwer.
Oh.
Ja, aber es war auch sehr schön. Das hat eine Freundin von mir gemacht, Nina Braun, die macht so Textilkunst. Ein wunderschönes Pferd. Und ich habe aus diesem Pferd heraus auch noch Regie gemacht.
Oh mein Gott.
Das war,
hey, da hinten. Haben die dich ernst genommen?
Die war eigentlich nur der quasi Kameramann, der sich mit mir das dann alles geteilt hat. Also wir haben das im Prinzip zu zweit gemacht mit meiner Freundin Julia. Die hat quasi Stunts gemacht, weil sie die Einzige war, die reiten konnte. Das heißt, sie hat die Close-ups von den Händen gemacht, weil meine Hände zu bescheuert aussahen beim Zügelhalten von einem Umhängepferd. Das hat sie gesagt, das sieht nicht aus, das mache ich.
Boah, wie hältst du denn die Zügel?
Ja, kein Mensch so machen. Okay. Aber das war ein sehr schöner Dreh auch bei dem Video. Wir hatten echt zauberhafte Begegnungen. Wir sind mit dem Pferd durch den Görlitzer Park.
Und eigentlich müssen wir jetzt das Video gucken, oder?
Nee, müssen Sie nicht, keine Ahnung. Okay. Nee, aber auf jeden Fall ist uns da das Pferd, was da wohnt, der Esel, der im Görlitzer Park wohnt, hinterhergelaufen. Der hat sich verliebt in mein Pferd.
Oh.
Ja.
Dann gucken wir doch jetzt auch ein Video von dir, Judith, nämlich
was?
Der letzte Optimist. Das war eigentlich die erste Vorab-Single.
War so eine Art eher so Fangeschenk. Ich glaube, wenn man sowas als Single rausbringen würde, wäre man von allen guten Geistern verlassen.
Wieso?
Aber nee, genau, also war so das erste Lebenszeichen. Weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe.
Na, also ich will hoffen, dass du dir was dabei gedacht hast, weil der Song schon, ich finde den ja wahnsinnig politisch.
Oh, danke sehr.
Ist die richtige Antwort, weil über wen haben wir neulich gesprochen? Genau, habe ich neulich im Radio gehört, bei Flux FM natürlich war Jürgen Kuttner zu Gast, alter Kollege. Und die sprachen über Heiner Müller und dann sagte Kuttner auch irgendwie, das Tolle an Müller ist, dass der immer, wenn ihn versucht hat, jemand zu interpretieren, dass er gesagt hat, ja. Stimmt, genau so meint ich es. Und zwar zu jeder Interpretation.
Das ist großartig.
Insofern.
Komm, nein, aber ich weiß, was du meinst und ich fühle dich, Johnny.
Ach, schön. Judith Holofernes.
Dankeschön.
Ich finde das sehr bewegend.
Dankeschön.
Und ich finde es immer total cool, man sieht diese Videos, man hört diese Songs von zwei großartigen Künstlern und dann sitzt ihr hier so. Finde ich total cool.
Und gucken
ich
verlegen.
Ich stell sowieso fest, dass ich eigentlich so abends Flux FM Spreeweg machen viel cooler finde. Man kann ein Bier dazu trinken. Also,
das ist auch schön.
Wir könnten sogar, wenn jetzt nicht so viele Nichtraucherinnen und Nichtraucher im Raum wären, könnten wir sogar eigentlich rauchen. Also macht man natürlich nicht mit. Nein. Obwohl, nein. weil normalerweise finden diese Aufzeichnungen ja zu allen möglichen Zeiten statt. Also manchmal morgens um 10, je nachdem, wie die Künstler, Künstlerinnen halt Zeit haben. Und das ist schon cool, so abends irgendwie so ein bisschen entspannter.
Für mich. Schön. Es ist wie ein Tourbus, wenn man sich gegenseitig Musik vorspielt.
Ja, so eine Atmosphäre herzustellen, wäre total super. Was sind denn so die absurden Songs, die ihr euch vorspielt, wenn ihr im Tourbus sitzt? Ist es bei dir auch so, Kat, dass ihr euch komische Musik vorspielt?
Also, wenn ich mit meinem Band auf Tour gehe, hören wir Also das letzte Mal, ich glaube, wir haben die ganze Platte von Mariah Carey gehört.
Genau.
Okay.
Wir haben auf der letzten Runde, wo wir mit dem Sprinter unterwegs waren, das war mit Giesbert und Captain Peng, habe ich so eine Dreiergeschichte gemacht im Sommer. Und dann waren wir, es war sehr schön. Und dann waren wir im Sprinter unterwegs. Und aus irgendeinem Grund fanden wir es notwendig, I would do anything for love. Von und ich hatte das...
Adams, oder?
Von Meatloaf. So. Meatloaf. Und ich hatte es mitgebracht. Also wir waren bei Guilty Pleasures und ich so, komm, hören wir mal rein. Und der Song ist ja ungelogen 12 Minuten lang oder so. Und der Witz wurde echt lang. Und der hat auch immer so Kunst, wie sagt man, Trugschlüsse, ne? Wo man denkt, vorbei und dann Ding, and I would do anything. Geht's wieder los. Aber wir hören nicht nur Guilty Pleasures, wir hören auch ganz tolle Musik.
Aber Mariah Carey ist schon auch krass.
Haben wir auf der gleichen Fahrt Mariah Carey gehört.
So, siehst du?
Genau.
Das war Giesbert. Das
ist eine super Platte.
Wieder eine Künstlerin, auf die sich 2/3 auf der Bühne einigen können. Das ist ja super.
Das war schön.
Aber mit diesen mit so Song-Gags und ey, super, ja, habe ich im Kopf, ist voll super, lass mal hören. Und dann dauert das 12 Minuten. So ähnlich ist das mit Film. Ich weiß nicht, so geht einem das immer, wenn man, also uns geht das so, wenn wir zum Beispiel mit unseren Jungs Filme gucken, die dann natürlich immer irgendwelchen modernen Superhelden-Scheiß gucken wollen, dann sagen wir, nee, du musst mal einen richtig geilen Film sehen. Ja, das ist so krasser Scheiß. Irgendwie Blade Runner, Brazil, weißt du, so diesen ganzen Kram. Dann guckt man das und denkt, oh, schon ganz schön langsam geschnitten. Ja.
Und jetzt geht's gleich richtig los.
Ja.
Gleich
jetzt, guck mal die Szene gleich, wo er, jetzt sagt er gleich das total Lustige.
Ja, es ist schrecklich.
Manchmal sind die Sachen in Erinnerung doch besser, als wenn man sie dann nochmal guckt. Und so geht einem das auch mit Songs. Ich würde gerne nochmal kurz über euch als Künstlerin reden, natürlich die ganze Zeit, aber ich glaube, Kat, du hast mal gesagt, dass Musikerinnen sind wie Schwämme, die Dinge aufsaugen. Hast du es gesagt?
Habe ich das gesagt?
Ich weiß es nicht.
Stimmt. Vielleicht habe ich das
ja
gesagt.
Ist auch gut. Kann man.
Ja? Okay.
Kann man so stehen, finde ich.
Gut.
Du hast übrigens auch gesagt, du wärst auf Englisch lustiger vorhin.
Ja, das stimmt.
Ja?
Ja.
Wenn dir was Lustiges einfällt, sag es einfach auf Englisch.
Bitte.
Aber das ist.
Ich finde sie auch auf Deutsch sehr lustig.
Oh, danke, Judith.
Und ich kann das trotzdem wahnsinnig gut verstehen. Meine größte Angst ist, man überlegt ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob es euch geht, ab und zu, ob man vielleicht nochmal woanders hingeht, ins Ausland oder so. Ne? Ob man aus Deutschland weggeht. Gibt ja den einen oder anderen Grund dafür, warum man darüber nachdenken könnte.
Zum Beispiel nach Amerika.
Ja, eben nicht. Was bleibt da noch übrig? Aber ich glaube, für mich wäre das Schlimmste, dass ich eine Sprache nicht so gut beherrsche, dass ich... Jetzt könnten Leute sagen, bist ja auf Deutsch auch nicht lustig, aber dass man wirklich dann so seinen Humor übertragen kann, das ist wirklich, glaube ich, das Schwierigste.
Ja, es ist frustrierend. Es dauert noch eine Weile. Es ist auch mit der Kultur, weil wenn ich mit australischen Leuten spreche, haben wir eine gemeinsame Kultur und Referenzen und wir kennen Fernsehserien von den 80er und können darüber reden. Aber hier bin ich, also ich habe nur 12 Jahre Erfahrung. Und das bedeutet, dass wenn ihr über was redet, das von eurer Kindheit oder so, keine Ahnung.
Mhm.
Ja.
Was sind denn die größten Unterschiede zwischen der deutschen Kindheit und der australischen Kindheit, was so Kultur
Neighbors
angeht?
Neighbors. Echt? Ja, haben wir irgendwie auch geguckt. Oder auf jeden Fall
Kylie Minogue.
Ja. Haben wir auch abgekriegt.
Ja. Echt?
Gerade noch.
Ja, knapp. Dann vielleicht sind wir nicht so unterschiedlich.
Also ich habe mich schon zum Beispiel mit meiner französischen Freundin Aurélie, habe ich mich gewundert, dass sie tatsächlich keinen Pippi Langstrumpf kannte.
Okay.
Und zwar war das in Frankreich damals irgendwie unhip. Wir haben das versucht zu klären, weil es wurde in ganz viele Sprachen übersetzt, aber es gab in Frankreich keinen Pippi Langstrumpf. Es gibt aber Pippi Longstockings.
Überall
sonst auf der Welt. Aber die Franzosen fanden das damals irgendwie entweder reaktionär oder revolutionär, aber es war auf jeden Fall irgendwie falsch.
Du kennst das, Kat? Pippi Langstrumpf?
Ja.
Wie hieße denn Pippi Langstrumpf auf Französisch?
Keine Ahnung.
Oh, Pippi.
Pippi. Vielleicht haben die es auch nicht gemacht, weil Pipi bei denen genau das gleiche heißt wie bei uns.
Ja, aber es ging ja bei uns auch. Damals war die Jugend ja auch noch nicht so, weißt du?
So wie heute.
Da hat keiner gelacht. Die heißt halt Pipi.
Ja. Ich schon.
Ich auch.
Ja.
Haben wir schon. Aber ich wollte eigentlich darüber sprechen, was ihr im Moment so als Künstlerin aussagt. Jetzt bist du gerade mit einer neuen Platte unterwegs, die ist also abgeschlossen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Gibt es, produzierst du gerade? Oder das letzte Album ist, glaube ich, so ein knappes Jahr her, ne?
Ja, es ist meine letzte Platte. Mhm. Also Kiom ist, war in Januar raus. Und meine letzte Platte ist schon so vier Jahre her. Und ich arbeite jetzt dran.
Ist Kioma eigentlich, ist das so ein Side-Project oder ist das deine...
Es sollte ein Side-Projekt sein, aber in den letzten Jahren war es eigentlich nicht so, weil also wir hatten so viel zu tun und so viele Konzerte zu geben und so. Aber ich habe, ja, also ich mache ziemlich viele Side-Projekte und deswegen hat es ein paar Jahre gedauert, bevor ich angefangen habe, meine nächste Platte zu aufnehmen.
War es eigentlich für euch als Band, als Duo, wie immer man das nennen will, diese Eurovision-Song-Dings, wie das heißt?
Ja.
Naja, kann man ja machen. Ich finde, das hat, weiß ich nicht, aber war das ein wahnsinniger Push? Und wenn ja, war es einer, den du schätzt oder wo du sagst, ach, hätten wir nicht machen sollen?
Also ich bin ein total großer Fan von Eurovision. Also in Australien ist es ein totaler Hit. Okay. Es ist Kult. Ich habe seit Jahren gefolgt und geliebt.
Super.
Und ich habe mich total drauf gefreut, sowas zu machen. Ich wollte winnen.
Hast du kurz drüber nachgedacht, ob du auch so, weiß ich nicht, halbnackte, weißt du, so Schlittschuhläufer haben könntest? Oder? Wenn ich da hin, also ich finde das auch cool. Ich habe das auch immer geguckt mit meiner Mama und so. Ja. Aber ich würde sofort durchdrehen und Tänzer mit offenen Hemden haben wollen, mit Wind in den Haaren.
Also wenn ich noch
nicht
eine Chance...
unterbrechen jetzt, lass sie weiterreden.
wenn ich noch eine Chance, also es war nur reiner Zufall, dass wir diese Platz bekommen haben mit Kioma, weil wir hatten ein total trauriges Lied und natürlich ist es kein Lied für Eurovision. Aber wenn ich es nochmal machen dürfen, würde ich totale Tänze mitbringen. Geil. Und so. Ich würde alles mit also
und knallhart auch so einen Eurovision-Song schreiben,
absolut.
Oder?
Also
so.
mit Techno-Refrain und,
yeah.
und
aber viel Gefühl.
Kanone am Ende.
Super.
Und, ja. Wenn
und
schon,
so ein Paillettenkleid, was dann runterfällt und das ist noch ein Kleid.
Genau
und
das.
Ja, genau das.
Darf ich mitkommen?
Ja. Und dann noch eins.
Absolut. Also 5 Kostüme wechseln. Ja, genau das. Nee.
Es gibt ja, wie sind denn da die Regularien? Darf man mit Songs teilnehmen, die es schon gibt, oder muss das dann ein ganz neuer Song sein?
Aber die muss ein ganz neuer Song sein und ich glaube, sie müssen auch, also für uns war es eine Frage des Timings, weil, also das war eigentlich unsere nächste Single. Und dann die Platte war in diesem Zeit auch herausgebracht, veröffentlicht. Und ich glaube, das ist auch so mit alle anderen Bands. Also die Lieder waren schon auf ein paar Platte, glaube ich, aber die waren quasi alle neue Lieder und neue Singles und so. Und für uns, also wir waren in den nächsten Wochen auf Tour gegangen und natürlich hat dieses Ding geholfen, um ein paar extra Tickets zu verkaufen. Mhm. Aber ein paar Monate später was total, alle haben das vergessen. Und wir hatten Angst am Anfang, dass für das Rest unseres Lebens wird Leute uns nur über Eurovision fragen. Also du hast es auch jetzt gemacht, aber aber außer heute, nach ein paar Monaten hat niemand weitergefragt. Es war okay. Einfach vorbei.
Ja, es ist hier die Show, wo auch unangenehme Fragen auf den Tisch kommen.
Für dich.
Ich traue mich halt noch was, weißt du? Lass uns noch mal Cat Frankie hören mit Get Well Soon, nämlich mit diesem unfassbar wunderbaren Song When You're Near to Me. Der ist auf diesem Soundtrack, das mit für diese Böhmermann-Sendung entstanden. Und ich habe da jetzt nicht groß weiter recherchiert und nachgelesen oder so, deswegen kann sein, dass jeder die Story kennt, ich kenne sie nicht. Ist das dann so, dass die auf euch zukommen und sagen, wir hätten gern einen Song oder wie funktioniert sowas?
Also mit dieses Lied hat Konstantin von Get Well Soon schon ein Instrumental geschrieben. Und also Jan Böhmermann hat eben gefragt, aber sie bräuchten auch extra Lieder für das Hintergrund. Und Olli hat mich gefragt, diese Lieder zu schreiben.
Ah, okay.
Und dann so habe ich alle die andere Musik produziert und dann kamen wir zusammen ein Ende, so dass wir ein gemeinsames Gefühl hat, dass sie haben mich gefragt, auf Konstantins Lied zu singen und dass Konstantin ein paar extra Instrumente auf meine Lieder spielt, so dass alles klingt ein bisschen mehr, als ob ich eine Klangwelt hat. Und dieses Lied war eigentlich nur eine Idee. Also eigentlich sollte ich nur ba-ba-ba-ba-ba machen, aber es klingt so wie eine James-Bond-Lied. Ich dachte, ich will ein Shirley Bassey-Ding machen. Ja, ich muss es unbedingt machen. Und ich war nicht gefragt, sowas zu machen, aber ich habe es trotzdem... An einem Tag dachte ich, nee, ich schicke das nicht hin. Und dann habe ich eventuell gedacht, vergiss, ich mache es trotzdem. Und sie haben es so geliebt, dass Konstantin auch hat eine zweite Strophe geschrieben. Und dann haben wir gedacht, dann wir bringen es aus als Soundtrack. Und ja, Leute mögen das. Ist gut.
Ja, ich bin sehr froh, dass du darauf bestanden hast, das zu machen, weil es ist fantastisch. und wir hören es uns jetzt mal an. Das war super, oder? Cat Frankie zusammen mit Konstantin Groppe von Get Well Soon, oder ist Get Well Soon, ne? So kann man es sagen.
Ja, irgendwie ist er. Ja. Ja. Ich glaube, er wird es nicht sagen, weil...
Okay.
Ja, es gibt 5 andere Mitglieder, aber er ist the driving force von...
Brauchen wir nicht sowieso mehr Pathos? Gerade in diesen Zeiten? Ich meine, nein, das ist so ein toller Song, finde ich. Also wirklich so, so groß. Und du hast ja gerade auch so einen Bond-Song gesagt. Und ich bin ja fest davon überzeugt, dass wenn das, deswegen habe ich nämlich gefragt, kann man nicht den nochmal beim Eurovision Song sagen? Dann noch die halbnackten Tänzer dazu auf Schlittschuhen.
Ja.
Ich meine,
mit Kunsteis.
Auf Kunsteis ist überhaupt kein Problem.
Ja.
Das machen wir möglich für euch.
Aber weißt du was, ich hab für den Auftritt nach Mist, ein großes Mist gefragt. Und es wird, ich glaube, es sollte über 5.000 Euro kosten,
was? Okay.
Um das zu bekommen.
Wie ist das, wenn ihr da auftretet, gibt es da dann so ein Etat und die sagen, okay, so und so viel dürft ihr ausgeben für...
Kunsteis.
Für Kunsteis, für nackte Tänzer. oder...
Ja. Nochmal?
Also kriegt ihr ein festes Budget?
Ja. Also das ist, also für Eurovision ist es von den Plattenfirma bezahlt. Mhm. Und wenn es Plattenfirma ist, nur ein Indie-Plattenfirma, hat nicht so viel Geld. Sie sagen, okay, wir können es nicht nur so viel Geld leisten, sich leisten. Und dann muss man irgendwie versuchen, irgendwas Schönes zu machen. Also du hast es auch gesehen. Also wie heißt die Dame, die gewonnen hat? Diese Jamie Lee?
Ja. Ja, das war auch teuer bestimmt.
Ja, also das war eine sehr, sehr teure Inszenierung. Da. Und aber nur zu sagen, dass die Leute, die da arbeiten, waren unglaublich hilfreich, total offen, wollen nur, hat uns zugehört, wollen nur unsere Ideen inszenieren, haben nie gesagt, ey, es wird besser, wenn ihr ein Bikini trägt oder irgendwas. Also es war super. Es war ein sehr tolles Erlebnis.
Ja, und wenn das Budget halt knapp ist, dann muss man halt statt so Nebel, dann lässt man halt so ein paar Leute kommen mit so E-Zigaretten, die dann, oder so, geht ja alles.
Ja.
Die halt nackt sind.
Das wäre sehr schön gewesen für den Song, oder?
Ja.
E-Zigaretten-Nebel.
Pathos?
Ja, Pathos,
gut. Ich finde Pathos sehr wichtig.
Ja, absolut.
Ich hab ein mehr oder weniger heimliches Faible für Disney-Songs. Und Musical, tatsächlich. Und bin sehr zu haben für großes Pathos. Und ich war tatsächlich glühender Bowie-Fan. Also bin, aber war vor allem als Teenager so richtig glühender Bowie-Fan. Mhm. Und ich weiß noch, dass meine Mutter immer in mein Zimmer gekommen ist und gesagt hat, ob irgendwann zwischendurch auch mal jemand ein bisschen Entspannteres aufgelegt werden könnte. Also ich habe auch nur diese ganz, ne, mit dem Riesen-Pathos, also Ziggy und Hunky Dory und so riesigen Pathos-Platten gehört.
Es ist ein super, super Stichwort, weil, warte mal, ich habe doch hier irgendwo...
Ich habe auch Bowie auf der Playlist Bowie, gesehen, genau. Aber war nämlich nicht mein Beitrag, sondern...
Nein, Platz, ich habe All the Madmen von Bowie da reingepackt. Ist, glaube ich, der einzige Song außer London Calling, den ich reingepackt habe, weil du hast auf deiner Website, Judith, hast du eine du hast All the Madmen von David Bowie übersetzt.
Ja.
Quasi, du hast einen deutschen Songtext. Ich saß wirklich so mit Kopfhörern im Büro und habe irgendwie so Bowie gehört und deinen Text gelesen und geguckt, ob das funktioniert. Das funktioniert echt.
Hat funktioniert. Ja. Ich habe den tatsächlich noch nie laut rausgesungen. Also ich mache das schon ganz lange. Ich habe das so als Langzeithobby, dass ich meine Lieblingslieder ins Deutsche übersetze und habe die sozusagen auf Halde. Irgendwann ist mein Computer mal gecrashed und ich habe 30 verloren. Nee. 30 fertig übersetzte Songs. Und ich habe sie nicht alle wiederhergestellt gekriegt. Und das ist aber einer von denen, die ich irgendwie rübergerettet habe. Ich habe den noch nicht aufgenommen und nichts. Und ich weiß auch nicht, ob man noch jemals eine Chance hätte, eine Freigabe zu kriegen. Das ist so, ne, das ist irgendwie so eine fixe Idee, dass ich irgendwann eine Platte mache mit diesen Songs. Aber mein Verleger zum Beispiel findet das natürlich einen Albtraum, weil du die ganzen Songs frei
fragen
musst.
Weil er da mal was tun muss.
Aber so, der tut eh sehr viel, aber der muss dann so richtig ran.
Aber das, eigentlich ist das eine hübsche Idee, zumal du diesen Song, ihr könnt das nachgucken auf der Website von Judith, das stimmt, also es ist alles genau dieser Bowie-Song, aber natürlich nicht irgendwie einfach nur doof übersetzt, sondern tatsächlich überlegt, was meint er denn, was sagt er da wirklich und das dann gegriffen. Es ist eine hohe Kunst, finde ich, weil man kann es ja so ein bisschen augenzwinkernd machen, ne? Also kennt ihr Parsley, der alle Morrissey-Songs auf Deutsch singt? Ist super. Also, aber natürlich alles so.
Also, jeder Tag ist ein Sonntag, bin ich auch schon dran. Aber der ist zum Beispiel an dem Scheitern. Ich habe inzwischen gelernt, und zwar schmerzhaft gelernt, dass man immer mit den Refrains anfangen muss, weil ich ein paar Mal mich so verrannt habe. Ich habe 5 wunderbare Strophen von einem Elvis Costello-Song und der heißt This is Hell, den hatte ich. Nee, habe ich wieder runtergeschmissen. Nee, aber der Refrain ist dann halt irgendwas, was nach Wolle Petri klingt auf Deutsch, weil immer Hölle, Hölle, Hölle drin vorkommt. Musste ich dann fallen lassen. Und jetzt fange ich immer mit dem Refrain an. Mhm. Und es gibt einfach Sachen, die funktionieren. Und es gibt Sachen, an denen beißt man sich die Zähne aus. Der hat ganz gut funktioniert.
Wir müssen ja gleich auch dann noch Musik hören, die ihr mitgebracht habt. Wobei, wie gesagt, wir können ja die Playlist auch einfach veröffentlichen. Und dann kann das jeder nachgucken. Aber Bowie können wir gleich mal ein bisschen reinhören. Es ist ja hoffentlich für euch viel spannender, wenn die Gäste reden und nicht, wenn wir die ganze Zeit Musik hören. Ja, ja.
Klapp,
ja,
klapp,
ja.
Klapp, klapp, klapp.
So zwischendurch Applaus, das ist super. Wenn jemand was ganz Wichtiges sagt oder so. Kat, du warst in Südkorea. Was waren das weiteste? Kannst du vielleicht gleich noch mal ein paar Sätze zu sagen? Was waren so die weiteste Tour, die ihr gemacht habt oder die weitesten Gigs?
Wir sind nicht so weit. Wir sind nicht so weit gekommen.
Brandenburg.
Brandenburg. Nee, wir haben relativ regelmäßig so im näheren Ausland gespielt. Also eigentlich fast auf jeder Tour irgendwie in Belgien und in Kopenhagen haben wir oft gespielt und auch auf dem Schicket, was ganz toll war und so. Und in London dann immer so Hälfte Expats und auch in Paris und so, ne? Aber wir sind nicht richtig weit weggekommen und in dem ersten Jahr, wo wir endlich dachten, wir legen jetzt los mit dem Goethe-Institut. Alle meine Freunde gehen immer spielen mit dem Goethe-Institut. Und gerade in dem Jahr, und dann hatten wir unsere erste Reise mit dem Goethe-Institut gebucht nach Weißrussland. Und was, glaube ich, auch eh sportlich geworden wäre. Und dann war ich schwanger. Und dann habe ich die ganze Zeit gekotzt. Und dann haben wir das, abgesagt, tatsächlich. Und ich war noch nie mit dem Goethe-Institut irgendwo. Und ich bin ganz traurig drüber, weil alle anderen das immer machen.
Ja.
Ja, ihr wart in Südkorea.
Ja, ich war.
Du warst alleine?
Ja, nicht mit der Goethe-Institut.
Ach so,
gut. Cool. Nee, ich habe einen Vertrag mit einer koreanischen Plattenfirma.
Wirklich?
Ja. Ja, ich verstehe es auch nicht.
ja, unterschreibe ich.
Aber in ein paar Wochen spiele ich in der Türkei, weil ich habe eine Menge türkische Fans. Weiß gar nicht warum und wie es passiert ist, aber ich spiele ein paar Konzerte da, weil ich Fans in Istanbul habe. Ist total
großartig.
Cool. Ja, ist toll. Großartig. Ja, yes, ist es.
Toll.
Ja.
Aber wie war Südkorea?
Das war gut. Also die sind totale Hipsters da.
Im Ernst?
Im Ernst. Die sind geile, geile Leute, ehrlich gesagt. Und es gibt ziemlich viel Geld für Kultur. Also ich habe Festivals gespielt und ich habe in 5-Sterne-Hotels geschlafen und so. Es war total übertrieben irgendwie. Also für eine kleine Indie-Musiker wie ich Ja, aber totale coole Kultur, also sehr, sehr viel. Also es gibt einen Stadtteil in der Nähe von der Universität, das ist auch ein bisschen Berlin-mäßig, weil es gibt viele Rock Venues im Keller und so und junge koreanische Typen, die wie Radiohead spielen wollen und so. Und es gibt eine ganz große Szene da. Super. Ja.
Ja, hatte ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm, wenn ich darüber nachgedacht habe, wo man hingehen könnte, aber das koreanische Radiohead-Coverbands.
Ja. Ich hatte neulich eine Anfrage aus Mexico City und hab mich ganz kurz, ganz doll gefreut. Und eben weil das so ein alter Schmerz ist, dass ich das immer nie mache. Und dann habe ich rausgefunden, dass ich da nicht hinfahren kann wegen meinem Asthma. Das ist total bescheuert. Ja. Anscheinend braucht man mit einer normalen Lunge irgendwie ungefähr eine Woche, bis man da irgendwie klarkommt, ne? Wegen der Mischung aus Höhe und Luftverschmutzung. Und dass man, wenn man sozusagen nicht voll auf allen Rohren pfeift, dass man das einfach nicht machen soll.
Ja, Frau Holofernes, dann wieder Freiburg, ne?
Ja, toll. Ich fahr auf der Tour nach Freiburg. Ich habe überhaupt nichts Schlechtes. Hiermit bestätige ich noch einmal on air, ich habe nichts Schlechtes über Freiburg gesagt. Ich komme nach Freiburg im April.
Auch wenn es nicht Mexico City ist.
Die hören ja eh keinen Flux.
Die Freiburger?
Oder?
Die Freiburger oder die in Mexico City?
Die in Mexico City bestimmt. Die sind ja, also, ja.
Also falls ihr uns jetzt gibt ja hier im Internet, ist ja alles möglich. Das ist ja total irre. Und deswegen, wenn ihr uns hört, entweder in Mexico City oder in Freiburg, egal wann, auch wenn es jetzt 5 Jahre später ist oder so, und ihr irgendeine Sounddatei gefunden habt auf eurer Festplatte, dann schreibt uns doch mal an spreeblick@fluxfm.de. Würden uns freuen, von euch zu hören. Da lachen alle. Komm, wir hören mal David Bowie, oder? Da können wir uns sicher alle drauf einigen. Und wir hier im Fluxbau konnten dabei auf dem Monitor die deutsche Version von Judith Holofernes mitlesen. Das ist irgendwie ein...
total Multimedia hier.
Das ist echt ein crazy Format, ey. Ich sag euch.
Das ist meine Lieblingsstelle. Sane, 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 ouvrez le chien. Ist das nicht schön? Öffnet den Hund.
Singt der
gesund,
das?
Gesund, gesund, öffnet den Hund.
Ja, der Bowie. Ey, der war drauf.
Er ist drauf.
Ja, applaudiert mal zwischendurch, ist gut.
Gut.
Finde ich super. Ich habe hier auch so lauter Trailer, Jingles, Opener, komm mal, und so Drops, warte mal.
200 mal Spreeblick, 200 mal digital, media, lokal und global. Zu Gast im Fluxbau bei Johnny Häusler und der 200. Ausgabe unseres Sonntagstalks. Musikerin Cat Frankie und Judith Holofernes.
Yay! Yay!
Olli Schulz, Inga.
Ups, ich spiel die anderen 8 jetzt auch. Eigentlich hatte Urli mich gebeten, dass ich die so einstreue zwischendurch. Aber es ist echt nicht so einfach, dass man sich auf die Gäste konzentriert, die Songs aussucht, Videos abspielt.
Mit vollen Händen ausgestreut.
Ja, oh. Und dann auch noch hier irgendwelche Biere dazu trinkt. Welchen Song wir als nächstes hören, entscheiden wir gleich. Cat, du hast letztes Jahr die Moderation an einem Festival abgesagt.
Mhm. Ja.
Und da geht es um ein Thema, was du nicht zum ersten Mal auf den Tisch gebracht hast, aber du hast ein längeres Facebook-Posting dazu gemacht und hast gesagt, du findest die Leute toll, die dieses Festival machen. Aber du hast irgendwann gesagt, Leute, da sind wieder nur Jungs auf der Bühne. Mhm. Wo sind die Künstlerinnen? Mhm. Und hast dann gesagt, wenn ihr das nicht hinkriegt, dann habe ich auch keinen Bock, das zu moderieren.
Genau.
Sowas auf Facebook kann ja gern mal in alle Richtungen losgehen. Aber du hast wie genau hier auch ziemlich viel Applaus dafür bekommen.
Ja, also für mich war es war eine ziemlich einfache Entscheidung. Und eigentlich bin ich noch mit dem Veranstalter befreundet. Und das ist ein gutes Ding. Aber an einem Zeit, als ich herausgefunden habe, dass ich bin da zu moderieren und ich stelle nur Männerbands vor, habe ich eigentlich den Veranstalter erstmal angerufen und habe ihn gefragt, ist es vielleicht möglich, dass du noch also eine Frau irgendwie bucht. Und
es gibt keine. Die Frauen waren alle.
Ja, ja, irgendwie hat er gesagt.
Wir finden keine Sängerin, ist echt.
Ja, nein, nein. Er hat schon, er hat zwei Bands. Ich werde die Namen nicht sagen, aber wir kennen die alle. Er meinte, ich hab die und die gefragt und beide können es nicht. Und das war's. Dann hat er aufgegeben. Also, und ich meinte, ey, aber es gibt. Also das finde ich ein bisschen schlimm und es sieht gar nicht gut aus, als die einzige Musikerin, wenn die einzige Musikerin, die da ist, dürfe nicht spielen. Es ist total komisch. Und ja, dann habe ich dieses Facebook-Posting gemacht und habe einfach alle Leute gefragt, um ihre Lieblingsbands eine Liste zu machen, sodass ich könnte irgendwie die Veranstalter schauen, dass es gibt viele gute Bands. Und ich meine nicht nur Bands mit einer weiblichen Sängerin, also Bands mit einer Keyboarderin oder Schlagzeugerin, also einfach Bands mit Frauen drin. Und nur um zu sehen, wie viel es gibt und dass vielleicht wir können die unterstützen.
Sehr cool. Ja. Dich haben sie wieder nicht gefragt, ne?
Was?
Dich haben sie nicht gefragt.
Doch, irgendwas war da, ehrlich gesagt, glaube ich. Nee, aber ich teile das total. Ne? Also ich habe, ich finde das vor allem spannend, den Punkt mit, dass man schon immer mal eine Band mit einer Sängerin natürlich findet. Was wirklich schwer zu finden ist, aber langsam ändert sich das, sind ja so Bandmusikerinnen. Ne? Also man hat einfach immer noch wenige Lead-Gitarristinnen in Bands. Also wahnsinnig wenige. Du hast unheimlich viele richtig, richtig gute Gitarristinnen, die aber eigentlich fast immer sich dann selber begleiten und ne, das dann gar nicht so, außer jetzt bei einer Calvi oder so, wo das dann nicht so thematisiert wird.
Was ich interessant finde, ist, während dieser Sache habe ich es versucht zu recherchieren und es gibt ein sehr interessantes Organisation in Österreich, die das eigentlich gezahlt haben, wie viele Frauen gibt es in Bands in Österreich. Und also Musikerinnen sind 10%. Und davon 70% sind Sängerinnen.
Ja, genau.
Und das bedeutet, also es gibt...
Ja, dann wahrscheinlich Keyboarderinnen, das gibt es immer noch relativ, aber immer noch vergleichsweise oft, ne, weil Mädchen oft noch Klavier lernen und dann, also bei Bassistinnen, Schlagzeugerinnen und so, da wird es dann wirklich eng. Mhm. Ich hab mal mit Anna Roxenhold darüber gesprochen von Newfoundland.
Ja.
Und was ich da spannend fand, weil man sich ja immer fragt, das muss doch anders gehen. In Skandinavien geht es irgendwie anders. Also ich hab das Gefühl gehabt, dass die skandinavischen Musikerinnen, die ich kennengelernt habe, auf jeden Fall mit mehr Selbstverständlichkeit, also Agnes Obel auch zum Beispiel, ne, dass die mit mehr Selbstverständlichkeit so alles machen und fit sind und auf irgendwelchen, alle irgendwie auf so SAE Recording Schools waren und ihr Zeug selber aufnehmen können und extrem im Fahrersitz sitzen.
Aber in Skandinavien gibt es auch diese Pop-Kolo, also für junge Damen, diese Popmusik-Camps für junge Frauen. Es gibt viel mehr Geld, es gibt einfach viel mehr Geld für Musik.
Und, alle Kinder kriegen umsonst Musikunterricht, alle. Alle Kinder in Dänemark, glaube ich, war das.
Das weiß ich nicht.
Hat mir Anna erzählt. Alle Kinder kriegen umsonst, können wir umsonst
Musikunterricht haben. Wir kommen jetzt in den Bereich der Halbwahrheiten.
Ja, genau.
Gefühlten Wahrheiten. Nein, aber
erboste Anrufe.
Über die skandinavischen Länder hört man ja im Bereich Musik sehr, sehr viel Gutes. Ich hätte euch als nächstes gefragt, ob ihr wisst, ob das Verhältnis der Musikerin besser ist, zum Beispiel in Frankreich, weil das hat die Antilopengang neulich erzählt. Die haben gesagt, in Frankreich ist es so, wenn du als Musikerin oder Musiker eine bestimmte Anzahl an Gigs spielst im Jahr, dann kriegst du so ein Grundeinkommen.
Ja, stimmt. Ja.
Und ich meine, auch sowas ist ja total großartig, dass wenn du wenigstens draußen bist und spielst und deine Musik machst, ist vermutlich auch, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es mehr Musikerinnen gibt in Frankreich als in Deutschland.
Ja, weil es geht nicht nur um Equality, es ist auch eine finanzielle Sache, weil wenn man die Gigs nicht kriegt, kann man nicht weiterarbeiten. Ja. Und das bedeutet, wenn du die Chance nicht kriegst,
was anderes.
Dann nimmst du einen Dayjob und dann bist du langsam raus.
Ja.
Wobei ich das tatsächlich in deiner Biografie, Kat, ganz interessant fand, weil wenn man es so liest, hast du gesagt, in Australien war das Leben so teuer und du hast irgendwie als Innenarchitektin gearbeitet oder in einer Designagentur, whatever. Mhm. Also nicht, um das runterzumachen, sondern ich wollte jetzt nicht in die Tiefe gehen, was du vor 15 Jahren gemacht hast. Und hast dann gesagt, dann bist du in Berlin angekommen und plötzlich war es einfacher, mit wenig Geld zu leben. Und dann hast du mit der Musik angefangen. Das ist ein Grund, warum viele Musikerinnen und Musiker nach Berlin kommen.
Ja.
Und dann setzt dir öfter was ein, was bei dir nicht passiert ist. Nämlich dann sind die hier und dann sind die irgendwie bis 8 Uhr morgens unterwegs. Und dann kann man irgendwie hier schön so breit seinen Tag verbringen und so. Und da passiert nicht mehr viel. Es gibt von einem australischen Musiker auch einen ganz tollen Blogpost, der ist 2-3 Jahre alt, der gesagt hat, warum er wieder zurückgegangen ist, weil er gesagt hat, die Leute kriegen den Arsch nicht hoch hier.
Ja, das stimmt.
Kein Überlebensdruck.
Ja, ja, ja. Also es ist nicht wie New York oder London, wo man irgendwie überleben muss. Also du musst.
Ja, ich glaube, Berlin ist was für Leute, die einen starken inneren Antrieb haben. Dann ist es ganz toll, ne? Also
ja.
Wenn man.
Ja.
Sorry, es gilt, glaube ich, nicht nur für Musiker.
Ja. Ja, aber es gibt auch viele Leute, die hier kommen und irgendwie verloren sind, weil es ist ziemlich einfach, nach Berlin zu umzuziehen und zu sagen, ich bin Künstler und dann einfach jeden Tag rumhängen, Cafés und so. Und es gibt nicht so viel Druck. Ja.
Wir machen kurz eine Umfrage, wer ist Künstler hier im Raum? Kein einziger Künstler hier ist. Ja. Traut sich jetzt keiner mehr.
Grenzfall wäre mein Grenzfall.
Nein, es war jetzt auch keine ernst gemeinte Frage. Aber produktiv sein kann und will, dann hat man hier leichter die Möglichkeit, weil es relativ günstig ist zu leben. Noch?
Als ich hier gekommen bin, muss ich produktiv sein, weil ich muss Geld verdienen. Weil wenn ich kein Geld verdiene, darf ich eigentlich nicht hier wohnen. Weil jedes paar Jahre muss ich zum Ausländerbehörde und Report hingeben, um zu prüfen, wie viel Geld ich verdient habe und so. Und das war auch, hat mich motiviert.
Deswegen müsst ihr alle Cats Platten kaufen.
Ja. sonst darf ich nicht hier wohnen. Das ist eigentlich wahr.
Kauft meine Platten, sonst werde ich abgeschoben.
Ja, genau das. Ja.
Naja.
Ja, ist so.
Ich sehe da, ich habe gerade irgendwie so ein paar Ideen. Von riesigen Chören zum Beispiel, die man gründen könnte.
Ja.
Aber gut, du musst natürlich auch noch Geld verdienen.
Ja.
Ist das viel oder ist das okay?
Jetzt ist es okay, aber am Anfang war es ziemlich schwer. Also weil ich war neu hier, kannte niemand, also muss von vorne anfangen und so. Aber es hat mich motiviert zu arbeiten und irgendwas hier zu etablieren. Und weil es war auch komisch, dass ich war mein eigener Veranstalter und Promoter und so. Und aus Australien war es, ist es irgendwie komisch.
Der Countdown.
Ja. Ja. Die Bühne ist kaputt. Und es war irgendwie komisch, das zu machen. Also Leute fragen, hey, komm zu meinem Konzert und so. Man macht das in Australien nicht. Mhm. Aber ich musste es machen. Um hier zu bleiben.
Aber lustig, dass viele deiner Partner ja dann gar nicht aus Berlin sind, sondern aus anderen Städten.
Ja, das stimmt.
Köln und
ja, das stimmt. Naja.
Wo sie produktiver sind. Mhm. Du hast ja jetzt, Judith, sogar dein eigenes Label gegründet. Oder euer eigenes Label, ich weiß es nicht. Und das hat den tollen Namen Reng der Gedenken Records oder so.
Beinahe. Das Label heißt Der Reng Deng Deng Records, weil ich auf der letzten Platte ein Lied drauf hatte, das heißt Nichts nutzt, und da heißt es im Refrain, ich gründe eine Müßiggang und unser Gruß geht Der Reng Deng Deng. Und das hat sich so ein bisschen durchgesetzt, dass Leute mich gerne damit begrüßen, was mein Herz sehr erfreut, ich immer mal irgendwo begrüßt werde mit einem lauten Der Reng Deng Deng. Und deswegen heißt die Plattenfirma so. Die ist aber tatsächlich jetzt für meine Platten. Ich glaube nicht, dass ich anfange, anderer Leute Platten rauszubringen. Und die, weil tatsächlich steht die auf der letzten Platte auch schon drauf, so auf der Leichtes Schwert. Aber das ist jetzt die erste Platte, die ich so ganz in eigener Regie, mit eigener Plattenfirma, mit Hilfe, also ich mache das mit Embassy of Music zusammen. Aber der Vektor ist halt anders. Also ich lecke jetzt nicht alle meine Briefmarken die ganze Zeit selber an und rufe bei Radiosendern an und so, sondern habe da wieder tolle Leute für. Aber
es fühlt sich großartig an. Ich habe jahrelang damit gehadert und auch mir alle Schreckensszenarien reingefahren. Es haben immer Leute gesagt, du wirst noch mehr arbeiten müssen und damit bin ich leicht abzuschrecken. Und ich meine, es hat jetzt erst angefangen. Also die Platte ist noch nicht raus. Ne? Deswegen muss ich das irgendwie natürlich in einem Jahr nochmal rückbetrachten. Aber so, es fühlt sich so an,
nach
wie
der
ich
ersten
mir
Steuererklärung.
Ja, genau. Aber es fühlt sich so an, wie ich mir gewünscht habe, dass es sich anfühlen soll.
Aber was heißt denn jetzt, wenn du sagst, ich habe da tolle Leute, heißt das, dass ihr im Grunde genommen nur eine Subdivision seid? Oder hast du
tatsächlich
das Label?
Nee, es ist ein Label. Nee, die machen Vertriebsarbeit.
Und ihr müsst Leute anstellen.
Die machen Vertriebsarbeit und bieten Labelarbeit an und man kann aber sich das so zusammenstellen. Auch man kann eigene Leute mitbringen, wenn man Lieblingsleute für besondere Jobs hat und so. Und es ist halt, ja. Ich weiß nicht, für mich ist es einfach eine. Ich habe immer Glück gehabt mit Plattenfirmen. So, ich habe durch diese Märchengeschichte von Wir sind Helden, ich kenne keine solchen Geschichten, wo man rumgebosst wird oder so. Das ist alles nicht die Motivation dahinter. Ich habe mich aber trotzdem immer so ein bisschen gefühlt, als wäre ich anderer Leute Rennpony. Und das, da konnten dann die Leute, mit denen ich direkt gearbeitet habe, gar nichts dafür. Aber ich habe das einfach gespürt, so einen Konzern im Rücken zu haben und einfach anderer Leute Erfolgserwartungen, die, sagen wir mal, immer weiter auseinandergehen mit meinen eigenen. Also meine Definition von Erfolg ist sehr speziell und ich kann eigentlich von niemand anderem erwarten, das auch zu teilen. Vor allem von niemandem, der damit Geld verdienen soll, möchte. Und das fühlt sich so viel besser an.
Was ist ein Erfolg für dich?
Für mich ist ein Tag erfolgreich, wenn ich zurückgucke und irgendwas gemacht habe, was ich toll fand. Und ein Jahr auch. So. Also wenn ich auf mein Jahr zurückgucke und denke, ich habe tolle Sachen gemacht, dann fühle ich mich erfolgreich. Und in dem Sinne ist dann meine Platte für mich, also die jetzt noch ungeborene Platte sozusagen, erfolgreich, weil ich als aus meinem Fan-Herzchen heraus weiß, ich habe eine Platte mit jemandem zusammen geschrieben, den ich großartig finde, zum Beispiel. So, dann natürlich möchte ich gerne noch, dass Leute mitkriegen, weil von nichts kommt nichts. Das ist auch die traurige Wahrheit. Also wenn keiner merkt, dass du eine Platte gemacht hast, ist auch blöd. Und es ist auch schwer, 6 Leute auf die Bühne zu stellen, inklusive 2 Frauen, 3 mit mir, wenn man die nicht bezahlen kann und keiner zu den Konzerten käme. Ne? Also natürlich will ich, dass das erfolgreich ist, indem dass es mir hoffentlich dass es nicht völlig absurd ist, dass ich das mache. Aber trotzdem ist es schön, wenn das so meinen eigenen Gesetzen folgt. Mhm.
Gibt es bei dir so eine Größe, Kat, wo du sagst, irgendwie da jetzt, ach so, ich würde so die 200er Hallen spielen oder 500 oder wie auch immer oder so. Gibt es da irgendwie so eine Messgröße, wo du sagst, das ist jetzt so der Erfolg, den ich mir vorstelle?
Ja, also für mich war es schon ein paar Jahre her, aber als ich neulich in Berlin ankam, wollte ich immer in der Volksbühne spielen. Und ich habe an das gestrebt und eventuell habe ich das geschafft. Und dann dachte ich, okay, ich muss keine mehr Konzerte geben.
Aufhören.
Ja, jetzt höre ich auf. Und eigentlich nachher, dann habe ich angefangen, um zu kollaborieren mit anderen Leuten, weil ich hatte dieses Ziel und seit Jahren hatte ich dieses Ziel, dann habe ich das erreicht und dann dachte ich, scheiße, was mache ich jetzt?
Volksbühne.
Ja, und dann habe ich angefangen mit anderen Projekten und so und jetzt bin ich zurückgekehrt zu meiner eigenen Musik. Ja, also man hat natürlich Träume für tausende Leute zu spielen und so. Aber ich glaube, wenn man dann, also aber als nächstes wie, wenn du zu Hause bist und du einfach ein geiles Lied schreibst und dann ist es fertig und es ist nichts fühlt wie das.
Ja. Es gibt die Rechnung geht bei nichts so gut auf, ne? Also nichts ist so zuverlässig, eine reine Freude, wie einen tollen Song geschrieben zu haben.
Gibt es
alles andere hat sozusagen Downsides. So, ne? Aber es gibt keine, es gibt keinen Preis, den man bezahlt für einen tollen Song. Es ist einfach eine reine Freude.
Habt ihr so eine Person im Leben, die wahnsinnig wichtig für euch ist, wenn es einen neuen Song gibt? Nee. Also wo ihr, oder verlasst ihr euch? Ah, alles klar. Ja, hätte ja sein können. Dann schafft ihr das wirklich beide? Dass ihr sagt irgendwie, ich bin jetzt happy mit dem Song, der ist super, ich bin zufrieden, oder was auch immer. Ich finde, der ist so, wie er sein soll. Und that's it.
Also, und ich danke meiner Mutter. Und nee, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sehr viel zeige und auch manchmal in viel zu frühen Stadien. Also
ist noch Demo.
Ja, ja, aber irgendwie, ich bin da so sehr furchtlos und es geht auch manchmal nach hinten los. Aber ich denke immer, das können alle abstrahieren. Also ich zeige das dann nicht jedem, aber ich habe so eine Handvoll Freunde und am wichtigsten mein Mann. Nee, tatsächlich, ich meine, der hat die Platte jetzt auch produziert, insofern hatte das eine gewisse Logik, dass ich ihm die Songs zeige. Aber habe ich auch vorher schon gemacht.
Aber du bist wirklich komplett im Reinen mit dir, du brauchst da keine zweite Meinung.
Ich bin total selfish, würde ich sagen. Ich mache das für mich selber.
Und self-sufficient.
Ja, also es ist, also in dem Moment bin ich in meinem Kopf und ich mache Musik und es fühlt unglaublich toll zu singen, weil es fühlt gut in dem Körper, das zu machen. Und ich in diesem Moment denke ich gar nicht an andere Leute oder andere Meinungen oder so. Also es ist, ich kann es nicht so machen. Und es ist mir eigentlich egal, weil Meinungen sind Meinungen. Alle haben eins. Es ist
ja, wir kennen den Satz wieder. Ja. was hören wir denn jetzt? Können wir uns auf irgendwas einigen? Wollen wir noch Musik von euch hören?
Also, darf ich meinen Mike Doughty spielen? Auf den habe ich gerade Bock.
Ja, wo ist denn
nicht, der? Ich habe keine glamouröse Geschichte dazu und nix. Ich habe nur Bock, den Song zu
hören. Dann hören wir den.
Mike Doughty war damals in den 90ern ganz, ganz jung und der Rest der Band war viel älter. Und dann haben die sich ganz doll gestritten über unter anderem seinen Drogenkonsum wahrscheinlich. Aber aus seiner Sicht auch natürlich, weil er diese markante Stimme hatte und dann immer sich rumgebosst gefühlt hat in dieser Band. Und der macht aber immer noch ganz tolle Musik und ist mein Lieblingsgitarrist. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass er ein richtig angenehmer Typ ist, nach dem, was man so auf YouTube so mitkriegt. Aber er schreibt immer noch ganz tolle Songs und mag ich sehr.
Gibt's so Leute, ne, wo man denkt, die Kunst ist großartig, die Songs sind super, aber ich möchte den nie treffen oder die.
Ich hab das selten, dass ich so richtig doll Fan von jemand sein kann, der mir unsympathisch ist. Bei ihm bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
Ja.
Aber weiß ich nicht. Also es hat auch nur irgendjemand was Komisches erzählt und so.
Gibt es Künstlerinnen oder Künstler, wo du sagst, den würde ich total gerne mal treffen, wo ihr sagt, das wäre toll?
Cat Frankie.
Nee, also ich finde es besser, deine Heroes nicht persönlich zu kennenlernen. Weil dann es bringt sie runter.
Das Risiko ist sehr hoch.
Ja.
Ich habe mich mal weggeduckt. Ich war bei Elvis Costello backstage.
Und sag es nicht.
Nein. Und es hat sich die Situation ergeben, wo ich geahnt habe, dass jemand auf die Idee kommen könnte, mich vorzustellen. Und ich bin wirklich abgehauen.
Oh.
Weil ich es nicht wollte. Ich habe hingegen meinen Arm um die sehr, sehr schmale Taille von Dolly Parton gelegt.
What?
Ja. Oha.
Und da war mir dann ehrlich gesagt auch alles wurscht. Also das war, da war mir das auch egal, weil ich irgendwie wusste, kennenlernen ist jetzt eh nicht so das Thema. Und ich wusste auch, dass die natürlich so eine Profisau sein würde, dass das auf jeden Fall eine gute Erfahrung sein wird. Und war auch natürlich Hello, Darling. Das war einfach total super.
Ich hab eine Frage. Hast du gesehen, ob sie total völlig tätowiert ist oder nicht?
Tätowiert ist sie nicht.
Also es gibt einen Geruch, dass sie trägt Blusen mit längeren Armen.
Ja.
Weil sie völlig tätowiert ist.
Nein.
Mit Blumen und Schmetterlingen.
Echt?
Auf dem Körper.
Also ich traue der Frau alles zu, weil sie die coolste Sau auf dem Planeten ist.
Ja,
aber ich weiß nicht, ob sie nicht vielleicht lange Klamotten trägt, weil sie andere Sachen zu verstecken hat. Weiß ich nicht.
Es ist natürlich für euch am Radio, wenn ihr jetzt die Aufzeichnung hört, irgendwie eine andere Geschichte als für uns, die wir hier gerade live zusammensitzen. Wir könnten natürlich jetzt einen Webbrowser öffnen und Dolly Parton Tattoos suchen, aber ich glaube,
Ja, dann sind wir in einen Internet-Hole gegangen.
Ja, wir sind alt genug, um zu wissen, was man nicht mehr googelt.
Ja, ja. Man macht es, man macht es
Dolly Parton-Tattoos.
Jetzt alle auf den Smartphones. So.
Vor allem, Johnny, weißt du, wie viele Seefahrer Hintern mit Dolly Parton drauf du findest, wenn du das googelst?
Das ist, was ich meine.
Das ist ein Loch, in das wir nicht schauen wollen.
Wir machen das. Nach der Sendung googeln wir live Dolly Parton-Tattoos. Echt, das ist ein Gerücht, dass die total tätowiert ist? Ich könnte es mir auch vorstellen.
Also ihre ganze Show ist total tätowiert. Ihre ganze Show, also ich fand es großartig. Ich war bei Dolly Parton in der O2 World und ich hatte das vorher stark in Frage gestellt. Also ich will meine Helden manchmal noch nicht mal auf der Bühne sehen nach einem bestimmten Zeitraum. Und es war wirklich absolut großartig. Er hat unfassbare Energie und singt noch wahnsinnig gut. Und die ist ja Mitte 70. Und die fegt über die Bühne, spielt 1000 Instrumente und zwischen den Songs wird sie dann am Arm von der Bühne getragen. Also da ist es plötzlich so eine alte Dame. Aber die ganze Bühnenshow ist eben so geile Las Vegas-mäßige Rosenprojektionen und Flammen und Kerzen und so Grußkartenästhetik. Also fürchterlich. Aber es war ganz toll. Also wenn man die es war das einzige Konzert in 30 Jahren in Deutschland.
Wow.
Aber falls man noch mal die Chance hat, Dolly Parton mit 90, also das war letztes Jahr.
Oh, okay.
Ja.
Grußkartenästhetik finde ich schön. Bei uns hier, ich kann ja zwischendurch auch mal sagen, Flux FM Spreeblick mit Cat Frankie und Judith Holofernes zu Gast heute live aufgezeichnet im Fluxbau und so ganz langsam, also wir könnten, wenn wir noch 2, 3, 4, 5 Stunden weitermachen, dann so ganz langsam gehen so Leute zur Bar und so und es kriegt so eine etwas lockere Atmosphäre irgendwie, das finde ich sehr schön. Falls jemand von euch irgendwie denkt, Mann, ich wollte Judith oder Cat schon immer mal was fragen, dann könnt ihr das gerne tun. Also dann kommt kurz hierher, mischt euch ein oder
nicht.
So. Nein? Du hast Audience Participation.
Ja, nee, machen wir das nicht.
Guck mal, wir haben hier in der ersten Reihe immer noch so 3, 4 Zettel rumliegen, wo drauf steht reserviert, hat sich keiner durch angesprochen gefühlt, ist auch okay. Soll ich nochmal so ein Jingle spielen hier?
Olli Schulz, Inga Humpe, Caroline Emke, Tokotronik oder Tom Tikwa. Sie alle waren unter anderem zu Gast bei Johnny Häusler in den ersten 199 Ausgaben von Flux FM Spreeblick. Heute gibt's das Jubiläum, die 200. Ausgabe aus dem Fluxbau mit Judith Holofernes und Cat Frankie.
Das ist ja so ein Selbstbeweihräucherungssache, die spielen jetzt verständlich. Aber 200 Sendungen, so ein bisschen stolz bin ich auch drauf. Tatsächlich ist es so, dass wir so echt seit 4 Jahren und 200 Sendungen. Und das, was wirklich irre ist, dass manchmal liest man so Namen in Zeitungen, die irgendwie so, weiß nicht, gibt es irgendjemand ein Interview zu einem bestimmten Thema? Das ist der Name, habe ich das schon mal gehört. Und dann gucke ich echt immer auf dieser Soundcloud-Seite von der eigenen Sendung und gucke durch, stimmt, der war schon mal bei mir in der Sendung. Der ist das. Das ist echt toll. Also, aber bei 200 Leuten in meinem Alter kann man schon mal einen vergessen. Schon. Euch vergesse ich natürlich nie.
Sollst du uns nie vergessen?
Wir sind, ich muss mal kurz gucken, wie wir in der Zeit sind. Was hat mir die Redaktion denn gesagt? Ich glaube, so 20 Minuten haben wir noch.
Wir könnten noch ein Lied spielen, was Cat mitgebracht hat.
Und zwar hat sie auch ganz tolle Sachen mitgebracht. Cat, du musst jetzt dir selber was aussuchen.
Oh, ich habe ja ziemlich geile Lieder mitgebracht.
Ja, absolut.
Nee, aber ich wollte vorschlagen, wir haben schon über Anna Roxenholt von Newfoundland kurz geredet und ich habe ein Lied von Newfoundland mitgebracht, After the Rain, das ist ein 80er Stück, die letztes Jahr gemacht wird, aber super.
Das ist ein Song, den Cat Frankie mitgebracht hat, Newfoundland sind es, After the Rain. Und er hört Flux FM Spreeblick zum ersten Mal live aufgenommen im Fluxbau. Mit ganz tollen und sehr netten Publikum, das sehr gut durchhält auch, finde ich.
Seid ihr noch wach?
Könnt ihr noch?
Ja. Wollt ihr Fragen stellen?
Was war?
Zugabe.
Ja, ja.
Also wenn wir bei uns im Tourbus wären, dann wäre das erst der Anfang. Ne? Das ist wirklich unser liebstes Tourbus-Spiel, so, ne? Ist, dass wir so assoziativ reihum uns immer Songs vorspielen. Also da wird viel mehr Musik gespielt als hier natürlich. Ja. Und ich bin immer
ihr habt
die,
euch ja auch nicht mehr so viel zu sagen.
Nee, wahrscheinlich nicht. Weil aber wir sitzen immer dann um 3:30 noch und irgendjemand holt irgendwelche Obskuritäten raus. Ja, genau, das kommt dann.
Ja, ich habe hier auch noch so einen Folder Karaoke auf meiner Festplatte. Ja. Also ist echt alles kein Problem.
Ich bin für alles zu haben.
Mariah Carey. Ja. Es gibt zwei Punkte, die ich unbedingt noch ansprechen möchte, bevor diese Sendung langsam zu Ende geht. Der eine ist, Kat, als du dieses Facebook-Posting, was du auch auf deinem Blog gepostet hast, zum Thema, zu diesem Festival und so, da schreibst du irgendwann, ja, wir alle haben mal unsere ersten Künstlerinnen und Künstlerhelden kennengelernt und so. Und da taucht ein Name auf, der nicht so oft bei den Helden auftaucht, und das ist Stuart Copeland.
Wirklich? Also so viele Leute haben Stuart Copeland als Held.
Wirklich? Das ist der, du meinst den Drummer von Police?
Ja, also er ist total bekannt. Also frag jede siehst du? Frag jede
Ja, der ist auch super.
Und er wird sagen, Stuart Copeland.
Ich bestimme, stimme völlig mit dir überein. Fantastischer Drummer.
Ich persönlich? Also ich bin kein Schlagzeuger, ist mir völlig egal.
Was will denn...
Also ich bin kein Schlagzeuger. Also, aber ich habe seit Jahren Schlagzeuger zugehört, okay, der immer sagt, oh, Stuart Copeland, Stuart Copeland, oh my God, oh my God, oh my God. Okay. Und ich habe es einfach als Exemplar.
Okay, ich dachte, du stehst auch total auf ihn. Aber du hast ihn als eins von vielen Beispielen.
Nee, er war ein Beispiel. Mhm. Also eine Leute lieben Stuart Copeland, andere Leute lieben PJ Harvey. Trotzdem sind wir alle davon inspiriert. Mhm. Das wollte ich sagen.
Ich war total erstaunt, Stuart Copeland in dieser Liste zu sehen.
Spielst du Schlagzeug?
Ich habe mit Schlagzeug angefangen, aber siehst ich bin du? Kein Drummer. Aber trotzdem ist Stuart Copeland ein großartiger Schlagzeuger.
Ja, ist er. Ja. Ich
könnte einen Telefon-Joker ziehen, meinen Mann anrufen.
Ja. Ja, frei. Wie soll ich ihn fragen?
Sag mal Nummer. Ja.
Also. Nee, der Name ist schon auch gefallen.
Ja.
Tatsache.
Also alle haben seine Helden. Es ist auch, wenn du einen Bassist fragst, würde man sagen, Jaco Pastorius. Hm. Also es gibt besondere Leute, die andere Leute inspirieren.
Dolly Parton.
Oder Dolly Parton
zum Beispiel.
Also alleine für die Tätowierung.
Für die Tattoos.
Ja. Und die Tattoos. In letzter Zeit, tatsächlich passiert das mir in den letzten Wochen sehr häufig, dass Leute mir eine Mail schreiben oder mich anrufen oder wenn man so Menschen trifft, die irgendwie sagen, wir müssen was tun. Wir müssen eine Partei gründen oder wir müssen eine Organisation aufbauen oder wir müssen irgendwie aktiver werden, weil so geht es politisch nicht mehr weiter.
Oder halt doch nur twittern.
Ja, oder halt noch mehr twittern oder uns auf Facebook mehr wehren oder so. Ich will es gar nicht ins Lächerliche ziehen, weil ich finde es ganz spannend zu beobachten, dass Leute schon irgendwie nochmal einen anderen Drive haben inzwischen, sich politisch aktiv zu werden. Ich weiß nicht genau, wie lange sowas dann hält, und zwar unter anderem bei mir nicht. Aber du hast Adbusters gemacht, bevor ihr Wir sind Helden gemacht habt und so. Ja.
Ich habe nicht Adbusters gemacht.
In Deutschland.
Ich habe, als ich in der Uni war, noch mit einem Haufen Freunden einen deutschen Ableger konzipiert von Adbusters, aber alles quasi als Gedankenexperiment. Also es war für die Uni. Und es hat großen Spaß gemacht, weil ich in einem Werberstudium gelandet war, aus Versehen. Und dann haben wir diese über Adbusters, die ja eben Werbungspersiflage machen, ja. Und das sehr, sehr lustig und hauptsächlich aus Ex-Werbern, politisierten Ex-Werbern bestehen. Das haben wir dann noch präsentiert in der Aula vor allen Studenten und dann habe ich mein Studium abgebrochen.
Wow. Okay. Trotzdem auch an euch die Frage, es wäre ja auch albern, wenn wir jetzt hier sitzen, irgendwie alles super, immer wie immer oder so, aber seit letzter Woche, speziell seit dieser Vereidigung von Trump, finde ich, was schon nochmal irgendwie wahnsinnig
irre
war, ja, bizarr und crazy und die Vermutung, dass da auch die Rechte in Deutschland, in Frankreich, in anderen Ländern irgendwie Oberhand bekommt, Brexit und so weiter. Habt ihr als Künstlerin, ich meine das jetzt wirklich nur als Künstlerin, habt ihr irgendwie hat sich was verändert bei euch? Durch die letzten Wochen, durch die politischen Entwicklungen, dass ihr sagt, irgendwie, ja, ich mache jetzt noch mehr Benefits oder keine Ahnung.
Ja, ich hab nur letztes Jahr, also mein erstes Protestlied zu schreiben. Und ich habe auch vor ein paar Monaten erstmal Billy Bragg kennengelernt.
Mhm. Toll.
Oh. Mhm.
Und,
ja.
Und er ist unglaublich. Ich fand es ein bisschen zu viel war, ich war bei einem Festival in Hamburg und er kam von der Bühne, wir alle waren backstage, er hat eine Stunde gespielt und dann hat unser Schlagzeuger ihm gefragt über den Brexit und so Und er hat für noch eine halbe Stunde darüber geredet. Also er hört nie auf, er kämpft immer und redet immer darüber. Und das finde ich unglaublich, dass er so viel Energie hat und dass er hat sich auf dieses Thema seit so lang fokussiert. Ich find's total toll.
Aber wie ein Prediger eigentlich, ne?
Das ja.
Ja, aber so angenehm, also wenn man, genau, man denkt immer so von außen, genauso wie man das bei, weiß ich nicht, Bono, Joe Strummer und bla, diesen ganzen Leuten gedacht hat. Und gerade Billy Bragg ist auch so jemand, wo man so denkt, oh, jetzt ist mal gut langsam und so. Aber dann trifft man den Typ und er ist einfach erstmal eine total
reine
coole Socke.
Affekt,
so und ja, und er ist so rein Herzens. Also da ist nichts irgendwie gespielt oder so. Das hat er auch gar nicht nötig. Ich meine, der tourt in Amerika durch irgendwelche Käfer und spielt da alleine mit seiner akustischen Gitarre und erzählt aber trotzdem, dass dass alles anders sein muss. Und
ich weiß nicht, bei mir ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass Themen, die mich schon lange interessieren und die, von denen ich auch das Gefühl habe, dass das wie so Wurzelthemen sind, die einfach relativ vielen Fragestellungen zugrunde liegen, die ich mir immer wieder stelle, dass die wichtiger werden oder nochmal anders in den Vordergrund kommen. Also ich habe mich immer gerne beschäftigt mit Angst. Oder mit, macht total Spaß, kann ich nur empfehlen. aber tatsächlich habe ich eher ein Bedürfnis, so in die Tiefe zu gehen und da runter zu gucken und sich Motivationen anzugucken und zu gucken, wie funktioniert Angst und wem nützt es, wenn alle Angst haben und wo sollen wir überall gerade nicht hingucken, wenn wir die ganze Zeit alle dahin gucken, wo wir hingucken. Und das interessiert mich dann auch auf so einer emotionalen Ebene. Also was ist das für eine Sehnsucht, dass wir alle kollektiv die ganze Zeit die Apokalypse herbeireden und twittern? Und wenn man, ne, wenn man in Vogelperspektiven ab und zu mal geht und sich irgendwie ab und zu mal auch ein paar alternative Fakten dazu reinzieht. Nee, aber ich meine, es gibt ja, es ist ja ein sehr enger Blickwinkel, aus dem die Welt chaotischer und gewalttätiger wird. Also ne, wenn man sich die ganze Welt anguckt, dann wird die nicht gewalttätiger. Es ist nur so, dass sie die Frechheit besitzt, jetzt über unsere Grenzen zu kommen und so. Und das finde ich sehr spannend. Also mich zieht es eher so da in die Tiefe. Und da ist es manchmal ein bisschen dunkel. Aber wenn die Nacht am tiefsten ist.
Dunkel.
Und so, ne? Nee, tatsächlich, glaube ich, sollte man sich mit... Also die Platte heißt zum Beispiel auch nicht zufällig, ich bin das Chaos, weil ich das Chaos so interessant finde aus verschiedenen Blickwinkeln, weil ich finde Chaos wahnsinnig attraktiv und wir alle finden offensichtlich Chaos total sexy, sonst würden wir uns nicht gerne die ganze Zeit Bane angucken, wie er irgendwelche Städte in Schutt und Asche legt und den Joker und ne, also wir haben ja so eine Sehnsucht nach sexy Anarchisten und so. Und auf der anderen Seite sperren wir uns alle mit Händen und Füßen und haben ganz viel Angst und stecken wahnsinnig viel Lebensenergie in das Begrenzen von Chaos und in Studiengänge und in Renten und keine Ahnung, alle möglichen Systeme, die uns das Chaos vom Leib halten sollen, ne? Und in Sicherheit und sind machen ganz schön viele Umwege und viele Umstände, um uns in Sicherheit zu wiegen. Und das finde ich irgendwie, das sind immer die Punkte, wo es für mich so spannend wird. Die komische Holofernes wieder.
Nee. Nee, ich habe jetzt gerade kurz... Kat lehnte sich gerade so zurück, holte aus mit dem Mikro und dann dachte ich...
Guscht.
Nee, ich wollte nur fragen, ob du denkst, dass Kunst eigentlich einen Unterschied macht.
Ich glaube schon. Also ich glaube, dass Kunst eine Möglichkeit, also Möglichkeiten hat, die man, ist ja Kommunikation im Prinzip, Kunst. So, ne? Und ich finde, Kunst hat Möglichkeiten, die man in anderer Kommunikation nicht hat. Und zwar, dass man Sachen, die dem Kognitiven zugänglich sind, verbinden kann mit Gefühl. Und auch teilweise zum Beispiel Sachen, die sich eigentlich nicht gut miteinander vertragen, zum Beispiel gleichzeitig stehen lassen kann. Also ne, Musik in Kunst oder in Musik kannst du Dissonanz haben. Du kannst mit der Musik was anderes sagen als mit dem Text gleichzeitig und kannst dadurch irgendwelche Sachen sagen, die dazwischen liegen, zwischen zwei Polen und so. Und das finde ich
total spannend. Und ich glaube schon, dass du damit einen Unterschied machen kannst, weil du im Prinzip, du kannst eigentlich forschen in dir selbst und in der Welt und du kannst durch deine Forschung, die du in Musik ausdrückst, Leuten Sachen zugänglich machen, die sie in sich selbst haben. Ja. Also du kannst vielleicht als Katalysator funktionieren. Ich glaube nicht, dass Kunst irgendwas neu macht, im Sinne von aktiv verändert, aber ich glaube, du kannst Sachen begünstigen, befeuern, helfen, unterstützen.
Du hast die Frage gerade so ein bisschen, hast du die zweifelnd gestellt?
Ich habe nur, also ich denke nur darüber, weil ich war letzte Woche sowas in einem Interview gefragt, also das Musik bringt Leute zusammen, bla 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 und Love and Peace und so. Und dann habe ich später darüber gedacht, ich bin eigentlich nicht sicher. Aber wenn es keinen Unterschied macht, ich war für ein paar Jahre in Chile zum Beispiel. Und da gibt es früher eine Diktatur und es gibt und viele Künstler, also jetzt wird es dunkel. Viele Künstler waren natürlich damals getötet und so. So, ich finde, irgendwie muss Kunst irgendeinen Unterschied machen, sonst...
Sonst wäre sie nicht so bedrohlich, ne? Sonst würde sie nicht immer
aber
bekämpft.
Was, genau, aber was es eigentlich macht, weiß ich nicht genau.
Und ich glaube schon, dass der Aspekt nicht zu vernachlässigen ist, dass man ein Soundtrack für Revolte sein kann und dass man Gefühle eben befeuern kann.
Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, ich finde es aber... Ich bin so davon überzeugt, dass es stimmt, dass ich es immer wieder sage. Ich glaube, dass Kunst wirklich die reine Form der Verschlüsselung ist. Ich glaube, dass das Tolle an Kunst ist. Und ich säße nicht hier und ich wäre nicht, wer ich bin, egal wie man es findet, wenn es nicht Musik gäbe und die Musik, die mich beeinflusst hat. Und ich mit Kunst als Verschlüsselung meine ich, dass ein guter Song wird von 10 Leuten 10-mal anders gehört.
Ja, klar. Mhm.
Und jeder empfindet ihn anders, jeder interpretiert ihn anders, versteht ihn anders und so. Und ist aber damit, wenn sie der Song berührt, total glücklich. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass Kunst, ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch so viel, viel mehr wichtiger werden, als es jetzt in den letzten Jahren war. Gerade weil es politisch, genau, wir können uns auf Twitter irgendwie die Köpfe einhauen und wir können sagen irgendwie, du bist doof, nein, du bist doof und das sind Fake News und das ist eine Halbwahrheit oder ein Alternative Fact. Mhm. Aber wenn es zur Kunst kommt, dann erreicht es jeden Einzelnen und zwar auch so, dass man es, es ist nicht abhörbar, weil die verstehen es sowieso nicht. Insofern...
Ja, okay. Auftrag verstanden.
So, da kümmert euch jetzt mal drum. Ich stelle gerade fest, wir sind mit dem offiziellen Teil der Sendung. Das ist ganz häufig übrigens so, dass man am Ende hört man plötzlich so, ja, und das Leben,
das Ende oder Heine.
Das Universum und so. Und dann so, Alter, mach hin. Ist wirklich oft so. Vielleicht darf ich am Anfang nicht so viel plaudern oder so. Aber wir sind jetzt quasi so perfekt im Timing. Die Redaktion muss das dann nachher noch alles zusammenschneiden und so. Das ist dann, da habe ich auch meine tollen Leute für. Weißt du? Und welchen Song wolltest du denn hören?
Ich habe noch ein Lied, das finde ich so wahnsinnig schön, dass ich wirklich missionarisch dafür entflammt bin. Das ist von... Nee, Taito würde ich jetzt... Also Taito möchte ich euch hiermit verbal ans Herz legen, aber das hätte ich mir jetzt verklemmt tatsächlich, weil es quasi zu nah dran ist. Ich wollte euch einen Song von einer Band ans Herz legen, die heißt Bahamas. Ist eigentlich auch ein Mann, Bahamas. Und der Song heißt Lost in the Light und er macht mich fertig. Ich glaube, es ist das schönste Lied der Welt.
Super Band. Müsst ihr euch anhören, bevor wir diesen Song hören. Das ist übrigens der offizielle Teil. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch irgendwie 2-3 Minuten sitzen bleiben.
Ich muss aber auf Toilette.
Ja, das,
aber ich gebe
das kannst du machen. Aber bevor diese Sendung zu Ende ist, möchte ich, dass in der Aufzeichnung unbedingt vorkommt, dass ich mich erstmal bei euch sehr, sehr herzlich bedanke, dass ihr diese Sendung hört. Natürlich nicht immer, ist mir schon klar, aber ich kriege so viele nette Mails und Tweets und so und freue mich da sehr drüber. Ich finde es selber irre, dass wir jetzt diese 200. Aufnahme hier gemacht haben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Flux FM, beim ganzen Team, die mich immer super, super nett aufnehmen, obwohl ich nur einmal die Woche da bin eigentlich. Bei Mona und Markus natürlich als Chefs von Flux FM, die mich machen lassen. Das ist eine ganz hohe Kunst von Chefs, dass man sagt, mach mal, ist schon okay und nicht dauernd dazwischen funken, auch wenn es nicht immer super ist. Verena Kritz ist die Frau, die... Ja, Verena, steh mal kurz auf. Hallo, Verena. Es ist auch die 200. Sendung von Verena, die die Redaktion macht für diese Sendung, die die Kommunikation macht. Ihr hättet alle gerne das Adressbuch von Verena, weil die kennt sie alle. Ey, ruf mal Tom Tickwer kurz an, ob der nicht Bock hat, in die Sendung zu kommen. Das ist echt super. Verena, vielen Dank. Ohne dich würde das nicht gehen. Und für den heutigen Abend natürlich auch ein ganz dickes Dankeschön an Linda vom Fluxbau, Yilmaz, der hinten die Technik macht und dafür gesorgt hat, dass dieses ganze Kabelwürfer hier irgendwie funktioniert. Sophie und Nina haben irgendwie versucht, ein bisschen zu dokumentieren und so. Aber wirklich, Flux, es ist wirklich echt eine geile Mannschaft. Kann man nicht anders sagen. Super.
Und danke fürs Einladen.
Und ein ganz, ganz dicker Dank an euch beide, Judith Holofernes und Cat Frankie, dass ihr hergekommen seid, euch auf dieses Experiment eingelassen habt. Dankeschön.
Danke für die Einladung. Danke fürs Einladen.
Ja, ich hatte echt Bammel, ob das funktioniert, aber es geht. Es macht Spaß.
Super.
Okay, tschüss. Letzter Song.
Bahamas.
Bahamas.